Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Das Schweriner Filmkunstfest, das hat sich längst über Mecklenburg-Vorpommern hinaus seinen Namen gemacht. Tolle Filme, interessante Gäste, gute Stimmung, Sandra Luna. Aber jetzt gibt es Schlagzeilen, die so gar nicht in das harmonische Bild passen, ne?
Ja, es geht da um die Premiere eines Dokumentarfilms mit dem Titel Kommunist. Und diese Premiere, die könnte noch Folgen haben für das Filmkunstfest MV und für seine Macher. Gezeigt worden ist der Film am Tag der Befreiung, am 8. Mai. Er beleuchtet das Leben des letzten DDR-Staatsratsvorsitzenden Egon Krenz, des Mannes also, der Ende der 90er Jahre wegen der Mauertoten und der Beteiligung am Grenzregime zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Und in den Augen von DDR-Experten und Opferbeauftragten verharmlost der Film die Verantwortung von Krenz für das DDR-Unrecht. Stefan Ludmann aus unserer aktuellen Redaktion, wie ist das denn deutlich geworden beim Filmkunstfest?
Ja, es gab am vergangenen Freitag nach dem Film, wie eigentlich fast immer, eine Besprechung, eine Filmbesprechung mit Fragen auch aus dem Publikum. Egon Krenz war vorn mit auf der Bühne und da meldete sich dann Burkhard Bley, der Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Bley nannte den Film misslungen. Er bietet ziemlich unwidersprochen ein Podium zur Beschönigung der DDR. Die werde weichgezeichnet, meinte Bley. Und er erinnerte an die politischen Häftlinge in der DDR. Rund 250.000 Menschen, sagte er. Der Film zeige eine zu schöne Seite der DDR, Bley wörtlich, so schön war die DDR nicht, ich möchte sie nicht wiederhaben. Und was dann folgte, das waren Buhrufe und auch laute Proteste. Der Moderator musste dafür sorgen, dass Bley weiterreden konnte.
Das ist also das, was da jetzt passiert ist an dem Abend. Ist die Sache denn jetzt damit durch?
Nein, Bley will nachhaken. Er hat angekündigt, dass er sich bei der Filmförderung im V und bei den Festivalmachern beschweren werde. Der Film unterschlage historische Fakten und er bediene sich der Bildsprache der DDR-Propaganda. Der Film verhöhne außerdem hunderte Todesopfer des Grenzregimes und er biete Krenz auch eine Bühne, um seine Verantwortung an dem Unterdrückungssystem DDR zu leugnen. In dem Werk werde der letzte Staatschef der DDR sogar zum aufrechten Kommunisten stilisiert. Und dass der Film auch mit öffentlichen Mitteln aus der Filmförderung MV finanziert worden sei, das geht in den Augen von Bley gar nicht an.
Was sagt denn die Filmförderung MV? Wie reagiert die?
Ja, die hat die Kritik des Landesbeauftragten zur Kenntnis genommen. Der Chef der 100-prozentigen landeseigenen Gesellschaft, Olaf Jacobs, der wird möglicherweise zeitnah reagieren, vielleicht aber auch erst einmal ja die Beschwerde von Bley abwarten, hieß es. Der Film werde, so heißt es aus der Filmförderung, mit 70.000 Euro bezuschusst. Auch das Kulturministerium mit Ministerin Bettina Martin von der SPD an der Spitze ist eingeschaltet. Eine angefragte Stellungnahme liegt noch nicht vor. Der Film, der soll am 11. Juni in die Kinos kommen und er könnte nach dem Stand jetzt tatsächlich noch zum Politikum werden.
Vielen Dank, Stefan Ludmann, über die Premiere des Dokumentarfilms Kommunist beim Filmkunstfest MV. Seit mehr als 4 Jahren trotzt die Ukraine den Angriffen Russlands. Vor allem durch Entwicklungen bei Drohnen ist es der ukrainischen Armee gelungen, Russland Paroli zu bieten. Und damit wird die Ukraine auch zu einem interessanten Partner im Bereich der Rüstungsgüter. Heute ist Verteidigungsminister Pistorius zu Besuch in der Ukraine. Bei den Gesprächen geht es auch um strategische Zusammenarbeit. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Im Fokus stehe die gemeinsame Entwicklung unbemannter Systeme. Man profitiere dabei von den Erfahrungen der Ukraine auf dem Gefechtsfeld, betonte Pistorius. Die Ukraine hat die Entwicklung unbemannter Systeme in der Luft, auf See und auf dem Boden massiv vorangetrieben und vor 2 Jahren eine entsprechende Truppengattung gegründet. Nach Schätzungen gehen 80% der Verluste auf dem Schlachtfeld mittlerweile auf Drohnen zurück. Und der Ukraine ist es gelungen, eigene Fähigkeiten bei sogenannten Deep Strikes zu entwickeln. Regelmäßig greift das Land beispielsweise Ölraffinerien tief in Russland an. Gerade im Bereich dieser Langstreckenfähigkeit wolle man gemeinsam moderne Systeme entwickeln, sagte Pistorius am Morgen in der ukrainischen Hauptstadt.
Rebecca Barth über den Besuch von Verteidigungsminister Pistorius in der Ukraine. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Die Ukraine und auch der russische Angriffskrieg stehen heute auch im Mittelpunkt von Beratungen in Brüssel. Die EU-Außenminister sprechen unter anderem über weitere militärische Hilfen für Kiew. Bei einer internationalen Konferenz in Brüssel geht es zudem um die nach Russland verschleppten ukrainischen Kinder. Vertreter der EU, der Ukraine und Kanadas wollen über Möglichkeiten diskutieren, wie diese Kinder wieder in ihre Heimat gebracht werden können. Nach dem Ausbruch des tödlichen Hunter-Virus auf einem Kreuzfahrtschiff sollen 4 deutsche Passagiere heute in ihre Heimatbundesländer gebracht werden, nach Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein. Alle 4 sind bislang ohne Symptome. Während der kommenden Woche werden sie und ihre Kontaktpersonen engmaschig überwacht und getestet. Die Einzelhändler in Deutschland blicken mit Pessimismus auf ihre aktuelle Situation. In einer Konjunkturumfrage des Münchner IFO-Instituts schätzen gut 17% ihre Lage als existenzbedrohend ein, so viele wie noch nie. Hauptursachen seien die aktuelle Kaufzurückhaltung bei Kunden, der Onlinehandel und auch die Konkurrenz durch Billiganbieter aus dem Ausland. Es ist 12:06. Sie hören die Mittagsschau kompakt auf NDR 1 Radio MV. Diese Pflanze, die sieht man bei uns auf den Feldern echt selten. Ganz anders in Südamerika oder den USA. Es geht um Soja, eine eiweißreiche und damit wertvolle Futterpflanze für Nutztiere. Bisher werden Sojabohnen eher importiert. Jetzt aber haben einige Landwirte hier im Land Soja neu in ihre Fruchtfolge aufgenommen. Jürgen Drewes aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur hat einen von ihnen im Landkreis Rostock getroffen.
Eigentlich wollte Steven Hirschberg schon seit längerem Soja für seine Rinder produzieren. Aber irgendwie fehlte der letzte Anstoß. Der kam im Januar. Die Landesforschungsanstalt hatte im Zuge ihrer Eiweißstrategie zu einem Gedankenaustausch nach Dummersdorf geladen.
Es kam natürlich on top. Das hat mir natürlich gut gepasst, um so ein bisschen reinzuhören, was für Sorten, worauf kommt es an. Agrotechnisch natürlich auch Ablagetiefe und so weiter. Sozusagen gutes Fachwissen vermittelt, was man jetzt eigentlich auch umsetzen kann. Wir brauchen auch Alternativen im Anbau.
In diesen Tagen war es soweit. Der Chef der Agrargenossenschaft Papendorf bei Rostock konnte mit seiner fast 10 Meter langen Aussaatmaschine loslegen.
Genau, also vorne findet eine Spurlockerung statt, wo der Trecker sozusagen fährt, wo das Rad den Boden verdichtet. Dann kommt eine Planierschiene, um den Boden zu glätten. Dann wird er ein bisschen aufgelockert. Dann kommt das Fahrwerk, wo die Maschine selber drauf fährt. Und hinten sind die Seeaggregate. Das ist gut abgetrocknet, der Boden, eigentlich ideale Bedingungen. Also wir starten jetzt die Maschine und dann geht's los.
Alles wird vorher im Bordcomputer eingestellt.
Das ist schon ziemlich modern. Man steuert auch die ganze Maschine nur mit dem iPad. Man will ja auch nicht zu viel bestellen, das kostet ja auch alles einen Haufen Geld. Das Saatgut ist ja hier oben auch nicht so gut verfügbar. Das kommt jetzt hier aus der Ecke von Bremen und wird dann heute angeliefert.
Wenig später landet Korn für Korn punktgenau im Boden. Jetzt heißt es nur noch bis zur Ernte im September Daumen drücken für passendes Wetter. Wärme und ausreichend Regen sind wichtig. Die Rinder können sich schon mal im Vergleich zu vielen Importen auf gentechnisch unverändertes Futter freuen.
Sozusagen, dass wir uns da von Kraftfutterimporten unabhängig machen und das nicht teuer einkaufen müssen, sondern es selbst produzieren. Eine andere Wertschöpfungskette. Ne? Also es bleibt im Land, es bleibt in der Region. Das braucht also wenig Transportwege und hat eigentlich einen sehr guten CO2-Fußabdruck. Und alles, was sozusagen übrig ist, haben meine Nachbarn, die auch noch Gott sei Dank Kühe haben, schon Interesse angemeldet.
Und die können möglicherweise von seiner ersten Sojaernte profitieren. Der Landwirt Steven Hirschberg rechnet mit 35 Dezitonnen Soja pro Hektar, wenn Wachstum und Ernte optimal laufen.
Also vielleicht wird man diese Pflanze bei uns im Land künftig ein bisschen häufiger sehen. Erste Landwirte bauen Soja an. Jürgen Drewes war das, uns aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur.